Ihr Lieben, schön euch zu sehen heute an Heiligabend. Schön, dass ihr den Weg hierher gefunden habt und miteinander Weihnachten zu feiern, diesen Gottesdienst zu feiern. Schön, dass ihr da seid. Ich weiß nicht, wie es euch in diesem Jahr geht. Wenn ich ganz ehrlich bin, habe ich gemerkt, in diesem Jahr so eine richtige Adventsstimmung ist irgendwie schwer gefallen mir, irgendwie in mir aufsteigen zu lassen oder was auch immer man da macht. So diese Weihnachtsfreude, wo man eigentlich so darauf hinfiebert, so immer mehr zu Weihnachten. Irgendwie in diesem Jahr ist das so ein bisschen ausgeblieben, hatte ich so das Gefühl. Und das war auf jeden Fall schwerer als sonst. Und ich habe mit Freunden gesprochen, ich habe mit Bekannten aus der Gemeinde und im Dorf und drüber hinaus gesprochen. Und offensichtlich war ich damit in diesem Jahr nicht alleine. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Hattet ihr auch Schwierigkeiten, so eine Weihnachtsstimmung zu kriegen? Ja, ey, super, das funktioniert sogar mit dem Nicken. Super. Ja, dann bin ich wenigstens nicht ganz alleine. So. Ja, so ist es in diesem Jahr. Und ich habe so darüber nachgedacht, womit hat denn das was zu tun? Und mir sind drei Gründe eingefallen. Ich glaube, es gibt sicher noch mehr. Kannst du nochmal für dich überlegen. Aber das eine, dass es was damit zu tun hat, ist, dass es in diesem Jahr einfach eine wahnsinnig kurze Adventszeit war. 3 Wochen gerade mal. Wir haben heute Heiligabend und 4. Advent. So. Ist denn heute schon Weihnachten? Ja, ist es. So schnell geht's auf einmal. Das ist ja rasend schnell. 3 Wochen gerade mal. Das ist der erste Grund. Der zweite Grund ist, am 1. Advent, ihr erinnert euch noch, da hatten wir hier Schnee. Da hat man ja schon fast auf weiße Weihnacht gehofft. Ne? So, aber alle wussten, es kommt so, wie es dann auch kam, ein paar Tage später. Der Schnee war so schnell weg, wie er gekommen war. Und seitdem haben wir Herbst. So, zumindest haben wir letzte Woche haben wir noch hier Laub gehakt. So, ja, super, ist eigentlich so eine Herbstangelegenheit. Das sind 2 Gründe, aber ich glaube, einen Grund, den habe ich noch. Und der ist, glaube ich, für mich zumindest wesentlich, wesentlich größer. Und das ist der Blick in die Welt gerade. Ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ihr in die Welt guckt, so was wir da alles sehen. Da wird es manchmal schwer, dass so eine Weihnachtsfreude, so eine Adventsfreude aufsteigt. So, wenn man sich an all das erinnert, was im letzten Jahr war, die Nachrichten, die so durch die Medien gehen. Der Krieg in der Ukraine, schon fast 2 Jahre mittlerweile, aber immer noch hält er an, immer wieder neue Bilder. Krieg in Israel, jetzt seit einigen Monaten brandaktuell. Und das sind ja nicht die einzigen Nachrichten von kriegerischen Auseinandersetzungen in der Welt. Das hört ja überhaupt nicht auf. Erdbeben in der Türkei, in Syrien und in Marokko, Waldbrände und Überschwemmungen. Jetzt die Oker ist ja auch schon fast hier vor der Kirchentür angekommen. Flüchtlingskatastrophen, die überhaupt nicht aufhören. Dann Hungersnöte, humanitäre Krisen, bei all diesen Botschaften, all diesen Nachrichten, ja, da hat es das Herz manchmal schwer mit der Weihnachtsfreude. Zumindest ich merke das für mich und manchen von euch geht es offensichtlich ähnlich. Und da habe ich gedacht, will ich euch mal gleich am Anfang fragen, warum seid ihr heute hier? Und ich meine das jetzt wirklich ganz, ganz ehrlich. Also es ist jetzt nicht so eine Geschichte so, manchmal hat man das ja, ich meine das gar nicht als schlechtes Gewissen, manchmal hat man das ja so, die Pastoren fragen dann, Mensch, kannst du, ja, bist du nicht da, heute kommst du, Mensch. Darum geht es gar nicht, ist gar nicht mein Thema. Ich meine es wirklich, ich freue mich, dass ihr hier seid. Ja, guck mich nochmal an, ich freue mich wirklich, dass ihr hier seid. Ja. Aber ich glaube, dass wir nicht ohne Grund hier sind. Ich nicht und ihr auch nicht. Und vermutlich hat das was auch mit unseren Sehnsüchten zu tun. So, und deswegen möchte ich dieses ganze Stimmungsthema mal zusammenbringen mit der Frage, warum bist du hier? Das kannst nur du beantworten, aber vielleicht magst du da mal in dich reinhorchen. Zu Weihnachten gibt es immer wieder so Umfragen, wo dann so Menschen gefragt wurden, warum gehen sie in Weihnachtsgottesdienst? Und oft sind Antworten ganz ähnlich, die Umfragen ergeben dann immer häufig aus Tradition, das gehört so dazu. Häufig Männer sagen dann, bei meiner Frau gehört es dazu und ich muss mit. Das ist so das Thema mitgefangen, mitgehangen. Es gibt dann aber auch immer noch Menschen, die sagen, weil es mir wirklich wichtig ist, weil ich daran glaube und weil es ein wichtiges Thema für mich ist und auch die Texte und alles, was sie ausdrücken, ich feiere diesen Tag wirklich, weil er bedeutsam ist. Aber eins, was irgendwie alle miteinander verbindet, immer wieder scheint zu sein, es hat was mit der Stimmung zu tun. Immer wieder sagen Menschen, weißt du, Weihnachten, Die ganze Adventszeit ist turbulent. Vorbereitung noch und nöcher. Selbst an Heiligabend. In diesem Jahr hatten ja wirklich fast alle Arbeitnehmer auch ein bisschen Glück. Ja, so mussten ja wenigstens, musste man heute nicht die Läden aufmachen, sondern heute hatten ja alle ein bisschen frei und trotzdem ist so viel vorzubereiten. Und dann, wenn der Gottesdienst ist, dann kommen die Lieder und die Texte und dann wird's Weihnachten. So, kennt ihr das? So, diese Stimmung. Und das finde ich immer wieder spannend, weil, seien wir ehrlich, dieser Text, den wir auch gerade gehört haben in der Lesung aus Lukas 2, diese Weihnachtsgeschichte, so der Inbegriff von Idylle ist es ja eigentlich nicht, wenn wir ehrlich sind. Gucken wir mal kurz rein. Maria ist schwanger. Das ist erstmal schön und oft auch idyllisch. So. Aber bei Maria ist es eine besondere Situation, weil sie ist schwanger, unverheiratet. Sie ist verlobt, aber noch nicht verheiratet. Das war vor 20, 30 Jahren, selbst bei uns hier in Deutschland, noch schwierig. Vor 2000 Jahren in Israel war das ein Skandal. Aber dann ist das Kind noch nicht mal von ihrem Mann. So, stellt euch die Situation vor. Die Leute in Nazareth haben sich das Maul zerrissen darüber. Wenn Josef gefragt wurde auf der Straße, so, Mensch Josef, deine Frau, noch nicht, hätte sie nicht bis zur Hochzeit warten können? Was hat der Kerl gesagt? Hatte ich nichts mit zu tun, war irgendwie Heiliger Geist. So. Die Leute in Nazareth haben sich sicher über die beiden das Maul zerrissen. Klatsch und Tratsch, rauf und runter. So. Und dann kommt diese Volkszählung. Alle müssen in ihre Heimatstadt, um sich in Steuerlisten eintragen zu lassen. Und Josef muss mit seiner Frau hochschwanger nach Bethlehem. Vielleicht haben sich die beiden sogar gefreut, weil sie mal aus all dem Klatsch und Tratsch für ein paar Wochen rauskamen. Aber hochschwanger 150 Kilometer zu Fuß zurückzulegen, zwischen Nazareth und Bethlehem, 150 Kilometer ungefähr, bist du 3 Wochen unterwegs, hochschwanger. Das ist auch kein Spaß. So richtig Idylle kommt da auch nicht auf. Und dann kommt die Geburt. Wir haben es gerade gehört. Tolle Geschichte. So, ich liebe die. Auch in dieser alten Luther-Übersetzung, ne, das klingt alles so einzigartig. Muss man auch an so einem Tag wie Heiligabend hören, finde ich. Und gleichzeitig, wir haben das häufig in den Krippen, die sind dann so wie ein Stall aufgebaut. Aber wenn wir ehrlich sind, das Einzige, was in der Geschichte an Stall erinnert, ist die Futterkrippe. Das war kein Stall, wie wir uns das heute, wenn wir uns einen modernen Bauernhof vorstellen oder so idyllisch. So, das wird anders gewesen sein. Häufig hatte man auch einen Bereich für Tiere noch im Wohnraum oder so zwischen den Häusern. Selbst auf der Straße standen dann die Futterkrippen für die Tiere rum. Das heißt, das wird eher ein öffentlicher Raum gewesen sein als ein Rückzugsort, wo Maria das Kind gekriegt hat. Und dann war sie doch irgendwie einsam und allein in alledem. Da heißt es in dem Text, sie gebar ihren ersten Sohn und sie wickelte ihn in Windeln und sie legte ihn in eine Futterkrippe. Wir lesen nichts von einer Hebamme oder von Freunden oder Bekannten oder Familienangehörigen, die unterstützen dabei. Vielleicht wird jemand dabei gewesen sein. Aber ich finde es schon beachtlich, dass es heißt, gut, dass sie das Kind gebären muss, das liegt in der Natur der Sache. Ne? Aber dass sie das dann auch wickelt. Alle, die bei euch mal bei einer Geburt dabei waren, werden sich vielleicht daran erinnern, dass das eigentlich das ist, was eine Hebamme macht oder jemand, der dabei ist, der das Ganze begleitet, weil die Frau dann noch versorgt werden muss. In diesem Fall ist es so, dass Maria ihr eigenes Kind wickelt und dann legt sie es in die Futterkrippe. Warum? Wahrscheinlich, um sich dann selber zu versorgen. Das Erste, was Mütter, meine Erfahrung, so machen wollen mit dem neugeborenen Kind, ist es festhalten und nie mehr loslassen, aber nicht in eine Futterkrippe legen. So, und dann kommt diese wilde Geschichte mit dem Todesbefehl Matthäus 2, König Herodes, der mitkriegt, dass der neue König geboren ist, der sich natürlich gleich bedroht fühlt und das Kind suchen lässt, um es hinzurichten, aber er findet es nirgendwo, also er findet nichts raus, weil die Weisen nicht zurückkommen. Und was macht er? Er lässt alle Kinder in der Region, die 2 und jünger sind, hinrichten. Wahnsinnig. Und Jesus überlebt nur, weil Josef und Maria nach Ägypten fliehen. Flüchtlinge. Das ist so eine Weihnachtsgeschichte, die ist gar nicht so idyllisch, wie wir das eigentlich häufig so hören. Und auf der anderen Seite habe ich gedacht, sie passt so sehr in diese Welt, so auch in diese Zeit. Mit all den Nachrichten, all der Not und dem Leid. Ich finde die Weihnachtsgeschichte an der Stelle eine wahnsinnig realistische Geschichte. Und gleichzeitig habe ich mich gefragt, warum hören wir die eigentlich so gerne? Gerade an so Tagen wie heute, wo wir doch eine gute Stimmung haben wollen. Also warum hören wir die? Zwei Gründe. Das eine ist, es ist die Geburt von Jesus, die Geschichte von der Geburt von Jesus. Das ist nun mal die Weihnachtsgeschichte. Kommen wir nicht drum rum, wie wir es drehen und wenden. Das ist die Geschichte. Der zweite Grund, ich glaube, Weihnachten macht einen unglaublichen Unterschied, den wir heute noch brauchen. Und ich glaube, eine Ahnung davon kriegen wir irgendwie alle, wenn wir diese Geschichte hören. Diese Geschichte ist so relevant wie vor 2000 Jahren. Wenn wir in die Welt gucken, noch mal kurz an diese Nachrichten von Leid, von Not, von Kriegstreiberei und all dem, was in der Welt ist. Was macht das mit eurem Herzen? Was macht das mit euren Gefühlen? Mit welchen Gefühlen hört ihr diese Geschichten, wenn ihr die Zeitung aufschlagt, wenn ihr den Fernseher anschaltet, die Nachrichten guckt und all diese Botschaften hört? Dann spüren wir doch alle irgendwie so eine Ohnmacht, so eine Hilflosigkeit, manchmal Ärger. Manche auch Angst und Sorgen. Und glaube ich, wovon wir alle eine Ahnung haben, ist so dieses Gefühl, dass wir spüren, so soll es nicht sein. So ist die Welt nicht gedacht. So darf es nicht sein. In dieser Welt ist irgendwas nicht in Ordnung, ist irgendwas kaputt gegangen. Aber so soll es nicht sein. Ist es nicht das Gefühl, was uns verbindet? Dass wir merken, Kinder sollen nicht hungern und sterben. Menschen sollen sich nicht hassen und bekriegen und Hass, Grausamkeit und Egoismus sollen nicht regieren. So ist es nicht gedacht, oder? Spüren wir das nicht? Ja, zumindest eine Ahnung davon. Und die Weihnachtsgeschichte spricht genau in dieses Gefühl hinein, du hast recht. Du hast recht, du irrst dich nicht. Es ist etwas, wie es nicht sein soll. Und es ist tatsächlich etwas nicht in Ordnung. Aber es bleibt nicht bei dieser Ohnmacht stehen, sondern es geht einen Schritt weiter. Und diese Geschichte sagt, Gott sieht es auch. Und er will einen Unterschied machen. Und deswegen kommt er in diese Welt hinein, um etwas zu ändern. Das ist der Kern der Weihnachtsbotschaft. Gott wird Mensch. Neben all dem Drumherum, Gott wird Mensch. Und warum? Warum wird er Mensch? Das ist für uns relativ normal, Mensch zu sein. Aber aus Gottes Perspektive ist das nicht. Da ist das echte Entscheidung, ein Opfer. So, warum wird Gott Mensch? Die eine Antwort darauf, die in der Kirchengeschichte meistens als allererste genannt wird, ist, Gott wird Mensch, um am Kreuz für uns zu sterben und den Tod zu besiegen und so letzten Endes den Zugang zum Himmel, zur Ewigkeit für uns alle zu öffnen. Und diese Antwort ist richtig, absolut. So. Aber sie ist nicht alles, lange nicht. So. Da gibt es noch viel mehr. Das ist nicht der einzige Grund. Warum wird Gott Mensch? Die zweite Antwort ist nicht nur mindestens genauso gleichwertig. Ich glaube, sie ist gleichwertig. Sie muss mit beantwortet werden. Warum wird Gott Mensch? Um uns ein Vorbild für unser Leben zu geben. Das ist der Punkt. Um uns ein Vorbild für unser Leben zu geben und zu zeigen, wie Leben eigentlich gedacht ist und was es heißt, Mensch zu sein. Das Evangelium von Jesus, an das wir heute denken, ist nicht nur eine gute Botschaft für unser Leben nach dem Tod, sondern für jeden Tag unseres Lebens und jeden Augenblick darin. Wenn unser Glaube nur auf unser Leben nach dem Tod gerichtet ist, ihr Lieben, dann ist das eine gute Botschaft und eine Hoffnung für später einmal, aber nicht für diese Welt. Weil dann berührt uns und dann stört uns vielleicht auch die Not und die Grausamkeit dieser Welt. Aber wir werden es schwer haben, aufzustehen und was dagegen zu tun, weil das Entscheidende kommt ja noch. Aber wenn unser Glaube auch auf unser Leben gerichtet ist, auf jeden einzelnen Tag und wie wir Leben gestalten, ihr Lieben, dann wird er eine Hoffnung für diese Welt und für jeden Tag deines Lebens. Weil dann werden wir nicht einfach uns mit Not, Ungerechtigkeit und Leid dieser Welt abfinden, sondern wir werden gemeinsam aufstehen. Wir werden gemeinsam einen Unterschied machen. Warum? Weil Gott es auch getan hat. Es gibt so einen schönen Satz, den habe ich irgendwann mal gehört, er ist mir nicht aus dem Kopf gegangen und ich hoffe, es geht dir ähnlich. Er ist nicht von mir, ich weiß gar nicht, von wem er ist, aber ich finde ihn großartig. Und er ist für mich so innerlich so ein Leitsatz für dieses Jahr Weihnachten und diese Predigt geworden. Und dieser Satz, wenn du nichts mitnimmst nachher, nimm diesen Satz mit. Ich hoffe, er brennt sich ein. Er heißt, mach's wie Gott, werde Mensch. Mach's wie Gott, werde Mensch. Weil Gott uns gezeigt hat in Jesus, was es heißt, Mensch zu sein. Und als Mensch zu leben, wie das eigentlich gedacht ist. Und deswegen ist die Weihnachtsbotschaft heute noch so relevant wie vor 2000 Jahren, weil sie einen Unterschied macht in dieser Welt und in unserem Leben. Was hat Jesus gemacht, als er gekommen ist? Wie hat er gelebt? Wie ist er mit Menschen umgegangen und mit ihrer Not umgegangen, als er gekommen ist? Tu dir einen Gefallen. Wenn du die nächsten Tage, wer von euch muss arbeiten jetzt in den nächsten 2-3 Tagen? Mal kurz Hand hoch. Oh, das sind extrem wenige. Für euch finden wir ein Zeitfenster, ich komme nachher auf euch zu. Alle anderen, tut euch einen Gefallen, lest ein Evangelium. Nehmt zum Beispiel das Lukas-Evangelium, startet gleich mit dieser Weihnachtsgeschichte, ist großartig. Ja. Aber lest ein Evangelium und lest es mit der Perspektive, wie Jesus mit Menschen umgeht. Ihr werdet überwältigt sein und ihr werdet merken, das ist genau das, was diese Welt heute braucht. Was wir alle brauchen. Was hat Jesus gemacht? Zu wem ist er gegangen, als er in diese Welt kam? Zu den Reichen? Zu den Mächtigen? Zu den Religiösen, den Frommen, so denen, die von denen alle was gehalten haben? Nein, nein. Er ist zu denen gegangen, von denen niemand was wollte. Zu den Ausgeschlossenen und den Verachteten. Denen, mit denen niemand was zu tun haben wollte. Da ist er hingegangen und hat ihnen Wert und Würde zugesprochen. Und hat sie spüren lassen, nicht nur gesagt, sondern hat sie spüren lassen, dass Gott sie liebt und dass sie etwas wert sind. Was würde sich in deinem Leben ändern, wenn du wirklich von ganzem Herzen wüsstest, du bist wertvoll? Und du bist geliebt. Gott liebt dich und niemand liebt dich mehr. Das ist genau das, was wir brauchen, jeder Mensch in dieser Welt. Und Jesus hat genau das nicht nur gesagt, sondern spürbar gemacht. Er ist zu den Gescheiterten, den Versagern gegangen, die nichts mehr von ihrem Leben erhofft haben. Und hat ihnen ihr Potenzial gezeigt und ihnen eine Zukunft und eine echte Perspektive gegeben. Er ist zu denen gegangen, deren Leben voll mit Schuld und Fehlern und Sünde war. Und was hat er gemacht? Er hat Vergebung zugesprochen, Annahme und Neuanfang möglich gemacht, wo niemand noch Hoffnung gesehen hat. Er ist auf arme und hungernde Menschen zugegangen und er hat sie in Gemeinschaften integriert, die fürsorglich füreinander waren und die tragfähig waren und einen echten Unterschied im Leben gemacht haben. Er ist zu Kranken und Verwundeten gegangen und hat sie geheilt. Er ist zu Besessenen und Gebundenen gegangen, hat Freiheit geschenkt, zu Verlorenen und Hoffnungslosen, die nichts mehr zu hoffen wagten. Und er hat sie gesucht, hat sie gefunden in all der Finsternis ihres Lebens und hat ihnen neues Leben geschenkt, hier und jetzt. Und in Ewigkeit. Und er hat Gemeinschaft gegründet, eine Art zu leben, einen Lebensstil, der einen echten Unterschied macht im Leben. Die erste Gemeinde, ich weiß nicht, ob ihr das wisst, Apostelgeschichte 4, Vers 32, sehr coole Formulierung, heißt es über die erste Gemeinde, dass sie waren ein Herz und eine Seele. Wahnsinn, ne? Das kommt aus der Bibel, ein Herz und eine Seele. Ich weiß nicht, wie ihr das sonst, wo euch das sonst begegnet, diese Formulierung, dass meistens so frisch verliebte Pärchen, wo so, die so aneinander kleben, wo man denkt, ach Mensch, komm mal wieder runter. So, zu denen sagt man ja, die sind ein Herz und eine Seele, heieiei. Diese Formulierung kommt aus der Bibel und sie wurde nicht gesagt über frisch verliebte Pärchen, sondern über eine Gemeinschaft, die gemeinsam geglaubt und gelebt hat. Und wo es ein Unterschied, ein spürbarer Unterschied war im Leben. Und das hat man gemerkt. Warum? Weil sie alles, lest es nach, Apostelgeschichte 4, Apostelgeschichte 2, steht es auch, sie haben alles miteinander geteilt und haben einander beigestanden in all der Not ihres Lebens. Sie haben sogar, wenn Menschen finanzielle Not hatten, haben sie Grundstücke verkauft, Gebäude verkauft und haben sich gegenseitig unterstützt, um die finanzielle Not zu lindern. Das war das, wie die gelebt haben. Und nicht nur für ihre Familienangehörigen und Freunde, sondern Leute, die sich auf offener Straße umgebracht hätten, Wir wissen, in der Gruppe von Jesus und auch in der ersten Gemeinde, da waren Zöllner und Zeloten. Ich will nicht zu sehr ins Detail gehen. Zöllner, also ich habe nichts gegen Zöllner. Ja? Ist jemand Zollbeamter heute hier? Okay. Zöllner damals, die haben für die römische Besatzungsmacht gearbeitet. Die waren angesehen wie Vaterlandsverräter. Das war der Bodensatz der Gesellschaft, gesellschaftlich gesehen. So. Und Zeloten, das waren Freiheitskämpfer. Die hätten jeden Zöllner, wenn der ohne Begleitung auf der Straße gewesen wäre, hätten die mal kurz den Kopf kürzer gemacht. So. Aber in der Gemeinschaft mit Jesus werden sie auf einmal ein Herz und eine Seele. Sklavenbesitzer und Sklaven leben da zusammen. Juden und Griechen und Römer, also die Feinde, leben als ein Herz und eine Seele zusammen. Warum? Wie ist das möglich? Weil sie es bei Jesus gelernt haben, das ist der Punkt. Weil Weihnachten einen echten Unterschied macht. Kein Wunder, dass die Menschen damals in Jesus die Liebe Gottes erkannt haben. Denn Weihnachten ist genau das, dass der Gott der Liebe Mensch wird. Dass er hineinkommt in diese Welt und seine Liebe zu einem Vorbild, sichtbaren Vorbild macht, damit wir uns ein Beispiel an ihm nehmen und diese Welt sich verändert. So. Jesus hat nicht nur gesagt, ich bin das Licht der Welt. Durch mich soll die Finsternis der Welt hell werden. Nein, er hat auch gesagt, ihr seid das Licht der Welt. Durch euch soll die Liebe Gottes in dieser Welt spürbar werden. Und es soll heller werden in dem, all dem, was finster ist. Und Jesus hat gesagt, ich zeige euch, wie das funktioniert. Und seit 2000 Jahren ist das immer wieder spürbar. Auch anderes, ja, das ist auch so. Aber auch das ist spürbar. Ich könnte jetzt all die großen Namen der Geschichte und die kleinen Namen der Geschichte nennen, so Namen wie Dietrich Bonhoeffer, der aus seinem Glauben heraus gegen die Nazis, gegen Unterdrückung und gegen ein menschenverachtendes Regime aufgestanden ist. Menschen wie Martin Luther King, der aus Glauben gegen die Sklaverei und für Gleichberechtigung eingestanden hat. Oder Mutter Teresa, die aus ihrem Glauben heraus sich den Kranken, den Notleidenden und den sterbenden Menschen in Indien zugewandt hat und all die anderen unzähligen Nachfolger von Jesus, die einen Unterschied in der Welt gemacht haben. Aber ich schiebe das alles mal beiseite, weil die echte und entscheidende Frage ist doch, was mit uns? Was ist mit uns? Was würde sich in der Welt verändern, wenn du und ich Gottes Liebe in die Dunkelheit und Not dieser Welt tragen würden? Was wäre möglich? Lass es uns konkret machen. Wohin würdest du gehen? Wem würdest du dich zuwenden? Und was würdest du tun? Was wäre der Unterschied? Und seien wir ehrlich, ich will nochmal an den Anfang zurückkommen. Du spürst doch selbst, dass diese Welt nicht so ist, wie es gedacht ist. Und dass sich etwas ändern muss. Also mach's wie Gott, werde Mensch. Nimm dir ein Vorbild an ihm. Und wo wir das tun, da werden wir, glaube ich, auch merken, dass sich auf einmal weihnachtliche Gefühle einstellen, weil wir merken, dass Gottes Liebe durch uns spürbar wird in dieser Welt und sein Licht die Dunkelheit von Menschen hell macht. Ich weiß jetzt nicht, was das in dir auslöst. Auf der einen Seite merkst du vielleicht was Motivierendes und denkst, ja, Mann, er hat recht, so sollte es sein. Vielleicht ist hart daneben aber auch sowas Frustriertes, dass du merkst, Olli, es gibt so viel Not in dieser Welt und die Finsternis ist so groß, dann möchte ich es für dich runterbrechen, wirklich ganz, ganz klein runterbrechen, mit einer letzten Frage und einem letzten Zitat. Zuerst die Frage: Wer ist der eine Mensch, in dessen Leben du Gottes Liebe tragen kannst, mitten hinein in die Finsternis seines Lebens? Und wie? Wer ist der eine Mensch? Wir reden nicht über alle hungernden Menschen. Wir reden über einen Menschen. Wer ist der eine Mensch, den du auf dem Herzen hast und wo du Gottes Liebe in sein Leben tragen kannst? Und das Zitat von Mutter Teresa. Das kann schon überwältigend beeindruckend sein, was diese kleine Frau aufgebaut hat. Aber auch die hat klein angefangen. Und sie hat einen großartigen Satz gesagt. Sie hat mal gesagt, Wir können keine großen Dinge vollbringen, nur kleine, aber die mit großer Liebe. Wir können keine großen Dinge vollbringen, nur kleine, aber die mit großer Liebe. Ihr Lieben, da steckt Weihnachten drin, in diesem Satz. Da beginnt auch was ganz klein in der Krippe. Aber es bleibt nicht klein, sondern es verändert die Welt bis heute. Ein Vorbild für unser Leben. Ich wünsche dir, dass dir das gelingt, an der einen oder anderen Stelle, in den nächsten Tagen, im nächsten Jahr, vielleicht sogar schon am heutigen Abend. Ich wünsche dir und der ganzen Welt, denn dann wird es Weihnachten auch in deinem Herzen. Und diese Stimmung stellt sich ein, nach der wir uns alle sehnen. Also mach's wie Gott und werde Mensch. Amen.